Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 205 am 19. Februar 2026. Mein Name ist Kerstin Kunekat und heute spreche ich mit Elisabeth Endres. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Elisabeth Endres. Du bist Architektin, Professorin für Gebäudetechnologie an der TU Braunschweig. Du leitest dort das Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur. Du arbeitest seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Architektur und technischen Systemen in Forschung, Lehre und Praxis. Unter anderem in der Geschäftsleitung des Ingenieurbüros Hausladen. Spätestens seit deiner Rolle als Mitkuratorin für den Deutschen Pavillon auf der Architektur Biennale in Venedig 2025 bist du in der Branche allen bekannt und auch darüber hinaus. Wir sprechen heute über Haltung im Bauen, Low-Tech-Verantwortung und darüber, welche Hebel und Möglichkeiten du in der Architektur siehst, zukunftsgerecht und klimagerecht zu bauen. Du bist nicht zum ersten Mal in einem Podcast, das heißt, diese Fragen hast du auch schon in anderen Podcasts beantwortet, auch hier schon im Heinze Architekturfunk im Juni. Da ging es nämlich dann genau speziell um den Deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale. Ich würde jetzt erstmal total gerne bei dir anfangen. Du hast Architektur in Kaiserslautern und München studiert und bist danach direkt in die Bauklimatik eingestiegen. Ist ja nicht so weit verbreitet. Zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Gerhard Hausladen. Was hat dich damals erstmal an der Verbindung von Architektur und Bauklimatik so interessiert und wie hat diese frühe Prägung deinen Blick auf Architektur verändert?
Ja, erstmal schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank, Kerstin. Freue mich sehr. Und jeder Podcast ist besonders, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich alles schon mal beantwortet habe. Wie kommt es, oder wie mal so ein schöner Kommilitone von mir sagte, wie konntest du so enden in so einem Büro mit TGA? Du hast doch immer gerne entworfen und warst da gar nicht so schlecht. Und ich denke auch, dass das wichtig ist, dass man sich da dem auch nähert über die Architektur, diesem Thema. Also ich habe das nicht gemacht, weil mich Architektur so genervt hat, sondern weil es mich interessiert hat. Und ich bin eben als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Gerhard Hausladen direkt aus einer studentischen Hilfskraft-Position raus, weil ein Forschungsprojekt frei wurde nach meinem Diplom und dann habe ich dort anfangen dürfen und ich bin fertig geworden mit dem Studium in einer Zeit, wo man immer mehrere Sachen gemacht hat. Also ich habe auch am Lehrstuhl gearbeitet, aber auch eben in Architekturbüros mitgeholfen, weil man hatte so einen Job, der hat einen aber nicht ernährt. Und dann, deswegen habe ich immer den Blick in die Praxis gehabt, aber auch eben in die Wissenschaft, Theorie und die Lehre. Und was mich so interessiert hat, denke ich, ist, oder warum mich das so mitgenommen hat, es war ja so eine Zeit, wo Architektur viel über Signature Architecture geredet hat, sondern wo einfach sehr viele so Vollverglaste, transparente Gebäude entstanden sind. Doppelfassaden mit vielen Klappen, Atrien, Zuluft, Abluft, alles wurde irgendwie über Klappen gesteuert und es gab so eine wahnsinnige Besessenheit auch in diese Technologie. Und ich habe mich immer gefragt, sind das gute Häuser und sind das schöne Räume vor allem? Ich selber bin aufgewachsen in einem alten Bauernhof. Da war es nicht besonders warm drin, auch im Winter. Trotzdem waren die Energiekosten hoch. Und das waren aber besondere Räume vom Maßstab her. Und das habe ich da immer drin gesucht, in diesen Architekturen. Und dann eben auch diese ganze Frage der Energieeffizienz und diese vielen Dämmpakete und diese ganze Frage hat mich umgetrieben und natürlich auch angeleitet durch die Haltung von Gerhard Hausladen, das zu hinterfragen. Und so bin ich da eigentlich eingestiegen und es hat mir sehr viel Freude gemacht, vor allem auch die Lehre, diese interdisziplinäre Lehre. Nicht zu sagen, man zeichnet jetzt etwas und schaut dann, ob die Ingenieure das hinbekommen, sondern eben dieses Abwägen und das Wissen um die Konsequenz, wenn wir in der Architektur etwas zeichnen, was das dann für Luft, für Licht, für Temperatur, aber auch Tragwerk, Integration, Gebäudetechnik heißt. Das hat mich daran am meisten gereizt, dieses Wissen um die Konsequenzen unseres täglichen Handelns.
Und die Konsequenzen des Entwerfens, wenn du eben sagst, genau, was so von wegen die TGA-Leute machen das schon, das ist ja so ein aus der Hand geben und den eigenen Entwurf über alles stellen, ne? Dass man auch sagt, nee, wichtig ist, dass ich verstehe als Architekt, Architektin, wie das genau funktioniert. Ne?
Absolut, und das ist auch etwas, was mich immer wieder auch gerade in Wettbewerbsjuries, wenn dann so ein Entwurf da liegt, wo dann auch wahnsinnig lange Erläuterungstexte zur TGA und Energie und Integration steht, aber man das im Plan nicht sieht. Mhm. Ich höre dann auch auf zu lesen, wenn kein Schacht gezeichnet ist, weil der gehört auch zu einem Gebäude dazu. Ob ich jetzt viel Technik brauche oder wenig, muss dieses Haus ja einem Prinzip folgen, wie ich vertikal und horizontal Dinge erschließe. Und das kann ich ja nicht einfach erstmal ignorieren. Und dieser Satz ist alles heilbar, an den glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, das schafft ja eher wiederum verwundbare Stellen auch, die das Ganze angreifbar machen. Zum Thema Robustheit kommen wir auch noch. Also du hast den Studiengang Energieeffizientes, nachhaltiges Bauen, hieß der, mit aufgebaut.
Genau.
Und du wurdest auch 2010 für gute Lehre ausgezeichnet.
Ja.
Und was?
Schöner Preis.
Ja, es ist auch schön, dass du dich so engagierst für eine gute Lehre. Was war dir wichtig in der Lehre?
Ach, ich arbeite einfach super gern mit Studierenden. Das hat nie aufgehört. Und ich war ja nun mal ein Jahr nicht an der Universität. Das war 2018 oder bis zur Hälfte 2019. Dann kam der Ruf nach Braunschweig. Und ich habe das damals, ich war noch in der Akademie der Künste in München mit einem Lehrauftrag. Und da, das war ein bisschen wenig Lehre. Also ich mache das wirklich gerne, weil ich auch finde, wir lernen von den Studierenden. Und es ist auch wichtig, dass uns die Fragen gestellt werden. Nicht nur immer, warum macht ihr das, sondern auch, ist es vielleicht noch zeitgemäß, wie wir Architektur denken? Und ist es überhaupt das, was die nächste Generation gerne können muss und können möchte auch? Das merke ich jetzt immer mehr, dass wir viele Dinge in Frage stellen, die für die selbstverständlich sind. Auch so die Frage der Partizipation zum Beispiel, das war in meinem Studium überhaupt kein Thema. Und ist auch manchmal im Büro, wo man sich denkt, muss das jetzt sein? Und ich merke aber, dass das schon den Studierenden heute sehr wichtig ist, wer eigentlich über die Aufgabe entscheidet. Und das auch in einem guten Maß zu lernen, auch die Vor- und die Nachteile. Und wir können ja auch nur unsere Erfahrungen mit reingeben. Und das finde ich wichtig. Ich finde aber auch wichtig, dass wir in der Lehre nicht alle, aber doch ein Teil der Kolleginnen und Kollegen auch aus dem Bauwesen beibehalten, dass diese Tradition und auch das so bleibt, dass wir nicht zu sehr verschulen an den Universitäten, sondern eben auch aus der Praxis in die Lehre die Themen einspielen können.
Mhm. Finde ich auch interessant, dass dann wiederum aus dem Studierendenkreis dann, du sagst, die Frage ist dann wichtig, die zurückkommt, ist das noch zeitgemäß, was wir machen? Und du sozusagen als Lehrende dann wiederum einen Impuls zurückgibst und den eben wieder spiegelst, seid kritisch und fragt nach, ob es zeitgemäß ist auch. Also nicht nur du stellst die Frage, sondern die Studierenden dann genauso. In deiner Arbeit steht die Frage im Zentrum, welches Raumklima durch passive Strategien und Materialität entstehen kann und welche Technik wirklich sinnvoll ist. Wann kippt Technik vom unterstützenden Mittel zum Selbstzweck? Oder wann ist sie gekippt in der Architekturverständnis? Du hast eben schon von den gläsernen Architekturen mit vielen Klappen und so weiter. Kannst du das an irgendeinem Zeitpunkt festmachen, wann das gekippt ist?
Ich denke schon, dass es relativ viel damit zu tun hat mit der Frage, dass wir immer weiter, immer mehr Glas bauen konnten. Mhm. Und dann aber die Frage der Energieeffizienz mit reinkam. An der Stelle ist es wahrscheinlich nicht mehr zusammengegangen. Oder dann hat man auch versucht, eben mit gläserner Architektur energieeffizient zu bauen. Wir haben da ja sehr viele Beispiele und irgendwie sind diese Gebäude natürlich, weil sie so schnell reagieren, sowohl Winter als auch Sommer, brauchen sie relativ, oder wenn ich dann hohe Anforderungen an den Komfort habe, dann muss ich natürlich auch genauso schnell reagieren und dafür brauche ich eben Technik und diese Technik muss mit sehr kaltem oder mit sehr warmem Wasser arbeiten. Also, und da wird es dann regelungstechnisch schon eine Herausforderung. Und diese vielen Steuerungen und dass wir das alles können, suggeriert erstmal eine Riesenfreiheit. Die ist aber gar nicht so groß. Und wir haben dann schon gemerkt, dass natürlich auch die Architekturart teurer wird, dass die 400er-Kosten immer mehr einnehmen von der Gesamtsumme und dass aber auch oft nachher die Performance ausbleibt an der Stelle und dass Menschen vielleicht gar nicht so gut damit zurechtkommen. Und an dem Punkt wird sie zum Selbstzweck, wenn wir ständig immer von den nutzerunabhängigen Performance von Gebäuden sprechen. Das ist für mich, das schließt sich aus, weil wofür bauen wir diese Häuser? Wir bauen sie eigentlich für Menschen und dass wir darin gut leben, gut arbeiten, gut zur Schule gehen können. Und wenn dann der Eingriff des Menschen nach seinem Bedürfnis dazu führt, dass die Performance hängt, weil zum Beispiel ein Fenster aufgemacht wird, die Energieeffizienz sinkt, dann sind wir einen Schritt zu weit gegangen. Das ist meine feste Überzeugung. Dann hat die Technik sich zum Selbstzweck ernannt.
Ja, passt aber auch natürlich total zu uns Menschen. Also Dinge einfach nur zu tun, weil wir sie können. Ja, sinnvoll natürlich. Ist das, oder vieles davon nicht, eben weil der Ressourcenverbrauch viel zu hoch ist. Das Bewusstsein dafür ist ja auch seit einigen Jahren sogar bei allen, sollte es da sein. Ein Backlash gibt es trotzdem. Also jetzt der Zeit.
Total.
Welche Haltung braucht das Bauwesen denn deiner Meinung nach, um der ökologischen und sozialen Realität gerecht zu werden?
Ich bin mittlerweile wirklich so weit, dass ich sage, es ist gar nicht nur ein Thema des Bauwesens, sondern auch ein gesellschaftsrelevantes Thema geworden. Und der nächste Kipppunkt, der ja dann schon kam, ist für mich immer noch das Gebäude von Dietmar Eberle 2226. Jetzt steht es natürlich nicht im urbansten Kontext in Lustenau. Aber es hat gezeigt, es hat so auf einmal so einen Cut gemacht und hat gesagt, ich baue jetzt ein Haus, in dem Fall natürlich für mich selber, und ich will das alles mal nicht mehr brauchen. Natürlich hat dieses Haus viele Klappen, die auf und zu gehen, um über die Lüftung auch nicht zu viel Wärme zu verlieren, aber es war schon so ein ganz knallharter Punkt, das zu machen. Und dann kam natürlich, und auch vorher wurden schon immer wieder, auch bei unserem Lehrstuhl, so einfaches Bauen diskutiert. Und dann noch Rem Koolhaas bei Fundamentals 2014 in der Biennale, die Abhangdecke in der Kuppel. Ich meine, plakativer geht's ja nicht. Und dann kamen natürlich schon die drei Häuser von Florian Nagler. Und dann ging das so seinen Weg. Und aber der Weg dahin war schon lange angeebnet. Und jetzt ist es schon für mich so, auch durch die wissenschaftliche Begleitung, Gebäudetyp E in Bayern und Hamburg Standard, merke ich schon, dass natürlich der Wunsch da ist, einfacher zu bauen, kostengünstiger zu bauen, auch die Umwelt nicht weiter und die Ressourcen zu belasten, aber auf einem ganz hohen Komfortlevel zu bleiben. Mhm. Und da ist es schon die Gesellschaftsfrage mit Schallschutz zum Beispiel. Das ist eine Gesellschaftsfrage, aber auch Raumtemperaturen. Das ist schon eine gesellschaftliche Frage.
Ja. Also, wie wenig ist genug? Stichwort, da komme ich gleich auch nochmal hin. Du warst Projektverantwortliche der Parameterstudie Low-Tech-Bürogebäude an der TU München, die Thomas Auer geleitet hat oder geführt hat, initiiert hat von Transolarm. Was habt ihr damals konkret untersucht und welche Erkenntnisse widersprechen vielleicht noch immer dem gängigen Verständnis von Komfort?
Also erstmal muss man dazu sagen, Thomas Auer ist der Nachfolger von Gerhard Hausladen. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass ich bei ihm arbeiten durfte und auch nochmal das auch erlebt habe, dass es ein wunderbarer Übergang oder wie auch ein sehr guter Übergang von zwei Professuren sein kann. Das war wirklich vorbildhaft aus meiner Sicht gesehen für uns im Mittelbau. Und auch, dass die Haltungen sehr ähnlich sein können und trotzdem sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also das mal vorweggestellt. Und die Arbeit ist ja fürs BBSR entstanden, Zukunft Bau, gemeinsam mit Poroton. Und wir haben eben untersucht, wir haben versucht, dieses Gebäude 2226 nachzubauen und zu simulieren. Und eben genau zu schauen, weil was natürlich immer dann passiert ist, dass dann die Kollegen, Kolleginnen der Architektur gesagt haben, ah, jetzt brauchen wir bald gar keine Haustechniker mehr. Man hat dann gesagt, das ist jetzt dieses Prinzip 2226, das ist es jetzt. Jetzt haben wir endlich bewiesen, dass wir das alles nicht mehr brauchen. Vorher war das alles total super mit der Haustechnik und jetzt springen wir auf dieses Pferd auf und brauchen sie nicht mehr. Und dem mal so das auch zu hinterfragen oder auch zu sagen, was bringt denn jetzt, ist es wirklich die Fensterleibung oder wie tief ist sie? Oder ist es nicht vielleicht doch einfacher, einfach ein paar wassergeführte Schlangen in die Betondecke zu legen oder in den Fußboden und dann nicht diese ganze Klappensteuerung zu haben. Und das auch mit Dietmar Eberle zu diskutieren, das hat schon auch viel Freude gemacht. Und wirklich reinzuschauen und zu sagen, kann das passen oder ist es nicht, schränkt es nicht auch unseren Entwurf sehr ein, wenn wir an der Stelle dann sind?
Du hast gesagt, gleiches Ziel, unterschiedliche Herangehensweisen. Welche Erkenntnisse habt ihr denn gewonnen?
Thomas Auer und Gerd Hausland sind schon unterschiedlich so vom Typ, aber am Ende war die Haltung am Institut oder am Lehrstuhl sehr gleich. Also es kam jetzt niemand, der auf einmal gesagt hat, also die Technik wird uns aus allem rausziehen. Und deswegen war das schön, eben auch nochmal das mit jemand anderem zu besprechen. Aber bei dem Parameterstudie ist einfach rausgekommen, dass natürlich der Fensterflächenanteil, also der Verglasungsanteil, einen hohen Einfluss darauf hat. Wir haben es auch nicht geschafft, das Gebäude im Computer wirklich nachzubilden, dass wir in diese Temperaturrange kommen. Das muss ich auch sagen, dass wir das nicht geschafft haben, 22, 26 über das ganze Jahr. Aber manche Dinge muss man vielleicht auch nicht im Computer nachbilden können. Und es sind schon die Speichermassen im Haus, die einen sehr großen Einfluss haben. Es ist der Fensterflächenanteil, es sind die Raumhöhen. Und es ist nicht unbedingt der von vielen Architekten so geliebte tiefliegende Fenster, die haben nicht den größten Einfluss gehabt, so wie wir es vielleicht vermutet haben, dass es jetzt so viel zur Verschattung beiträgt. Also es trägt dazu bei, aber nicht jetzt, dass man sagt, die tiefe Laibung, die bringt jetzt, ja, kann ich mir einen Sonnenschutz einfach komplett sparen, sondern es gehört schon da mehr dazu. Ja. Wenn wir jetzt auch Low-Tech zum Beispiel, also aus unsere Erfahrung heraus ist einfach diese vielen variablen Sonnenschutzsysteme, an die alle mit einem Motor angefahren werden. Das wird von vielen als Low-Tech bezeichnet. Ist aus meiner Erfahrung nicht ganz so. Also weil einfach diese ganze Steuerung, diese vielen Kabel, diese Sensorik, die damit zusammenhängt, nicht unbedingt komponentenarm ist. Und wenn man jetzt Low-Tech als komponentenarm sieht, dann ist es eher vielleicht kleineres Fenster, leichte Sonnenschutzverglasung mit einem Vorhang direkt vor der Scheibe, den ich von Hand bediene. Und das sind eben Zusammenhänge, wo man nicht jetzt einfach sagen kann, ich mache eine tiefe Laibung vom Fenster und dann kann ich wieder tun und machen, was ich will. Das folgt eben ziemlichen Regeln an der Stelle.
Das ist ja dieses Phänomen, dass wir auch durch die LED-Leuchten überhaupt nie Strom gespart haben, weil plötzlich die Masse an Beleuchtung so zugenommen hat, weil von wegen, man kann jetzt machen, was man will, juhu. Das ist ja auch dieses Phänomen.
Der Rebound-Effekt, ja, meinst du? Ja, ja. Da gibt es ja auch ganz interessante Studien zu, dass Bewohnende von mehrgeschossigem Wohnungsbau nach der energetischen Sanierung genauso viel oder mehr Energie brauchen, weil sie einfach wärmer leben, weil man denkt, ich wohne ja jetzt in einem energieeffizienten Haus, also muss ich nicht mehr so mitdenken beim Heizung aufdrehen und Fenster auf und zu machen. Und das ist der unsichere Randbedingungen Nutzer, Nutzerin.
Ja.
Und darum ging es auch in der Parameterstudie, die Abhängigkeit der unsicheren Randbedingungen der Nutzenden und der klimatischen Veränderung. Also wir haben auch extrem Daten in die Simulation eingelegt, eben für Sommer vor allem, und geschaut, wie hoch ist der Einfluss, wenn sich an diesen unsicheren Randbedingungen etwas ändert, und wie hoch ist dann auch der Performance Gap an der Stelle.
Hat dich irgendwas davon überrascht? Also zum Beispiel, dass tiefliegende Fenster eben nicht so sinnvoll sind oder wie auch immer, oder hast du das alles schon dir gedacht vielleicht auch?
Das muss ich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr Einfluss haben an der Stelle. Und das ist ja das Schöne so am wissenschaftlichen Arbeiten, am besten man vermutet am Anfang gar nichts, weil man wird man nicht negativ überrascht. Also ich finde, den Dingen auf den Grund zu gehen, das ist auch das, warum ich das sehr gerne mache. Wenn wir auch so eben sehen, wir haben zum Beispiel auch im Büro ein Low-Tech-Studio betreut für eine Schule, und da haben wir gesehen, dass zum Beispiel die Wärmerückgewinnung, das hat mich tatsächlich überrascht. Da haben wir uns eine Schule angeschaut mit Wärmerückgewinnung und ohne Wärmerückgewinnung, weil es ging darum, jetzt unabhängig vom Komfort, welche Vorteile hat eine mechanische Lüftung an der Stelle in Schulen? Und es wird ja immer die Energieeffizienz sehr vorangetrieben. Jetzt gibt es in diesem Quartier eine super ökologische Fernwärme oder ein Nahwärmenetz an der Stelle für das neue Quartier. Und das ist ökologisch mit PV und Geothermie zusammen. Und jetzt ist sogar die natürlich gelüftete Schule im Vergleich zu der Schule mit Lüftung und Wärmerückgewinnung effizienter. Nur ein ganz kleines bisschen, aber das ist sie. Und das liegt daran, dass der Strom über die Wärmepumpen durch 4 geteilt wird, den ich zum Heizen brauche, und der für den Strom, den ich für die Lüftungsanlage ansetzen muss, mit 1 in die Rechnung eingeht. Und am Ende kommt ungefähr das Gleiche raus. Also das auch zu einmal auszurechnen und sich anzuschauen, das denke ich, ist immer ganz wichtig, dass wir Äpfel mit Äpfel vergleichen, wenn wir solche Behauptungen in die Welt setzen. Und im Bauen gibt es wahnsinnig viele Behauptungen, viele Meinungen, auch einen relativ weitreichenden Dogmatismus in einigen Themen. Und das finde ich, das ist so wichtig, dass wir die Dinge sauber, wirklich sauber diskutieren und nicht so uns dahinsetzen und sagen, Wärmerückgewinnung ist immer energieeffizienter. So eine, die kommt sofort auf diese Behauptung.
Ja.
Und deswegen sind
so sehr interessengetrieben.
Genau, man muss auch schauen, warum
Zahlen wichtig. Ja, genau. Also, du betonst, dass Bauen heute weniger eine technische als eine gesellschaftliche Frage ist auch. Also Effizienzsteigerung und technologische Optimierung galten ja lange als Leitziele der Architektur. Wir haben drüber gesprochen. Heißt das eigentlich ein bisschen zurück zu den Wurzeln? Wenig Fensterfläche, Vorhang? Also das ist ja eigentlich das, was man früher auch gemacht hat. Haben wir uns an einen technisch erzeugten Komfort gewöhnt, der eigentlich Energieverschwendung ist, und kriegt man uns wieder dahin zurück, dass man sagt, ja, einzelne Gebäude können ja so sein, aber die Regel sollte sein, eher traditionell zu bauen, so intelligent wie früher vielleicht?
Wahrscheinlich ist es das, was dem Menschen eher entgegenkommt, der darin lebt. Also ich sage ja auch, es gibt auch Fälle von Bauherrschaften, für diesen Passivhaus genau das Richtige. So vielleicht im Einfamilienhausbereich. Ich habe Freunde, die haben eine mechanische Lüftungsanlage im Einfamilienhaus. Der Mann ist Ingenieur, der macht die dauernd sauber, der schaut genau, der ruft mir zum Beispiel immer nach, bitte mach die Tür zu, wir haben eine Lüftungsanlage. Also man merkt schon, ich wäre die falsche Person, so im Haus zu leben, weil ich im Sommer auch schön finde, wenn die Tür offen steht und man das die Vögel zwitschern hört und draußen so das Leben hört. Deswegen, es gibt nicht, glaube ich, richtig und falsch, aber es gibt eben für manche Menschen, die nicht gerne so sich auch von dem Gebäude dann verpflichtet fühlen müssen, sich so drum zu kümmern, da sollte es trotzdem gut funktionieren. Und deswegen, ich denke schon, dass wir etwas zurück sollten von, die Frage nicht mehr sein sollte, was ist der maximale Komfort, der mir zusteht, sondern zu sagen, wie viel Komfort ist gerade noch genug, um gut eben zurechtzukommen, um ein Dach über dem Kopf zu haben, um einigermaßen warm zu sitzen. Aber 24 Grad muss nicht sein im Wohnungsbereich. Und das sind schon Themen, wo wir alle eben mitdenken müssen. Und wo wir es gesehen haben, war in der Gaskrise, als der Ukraine-Krieg losging, auf einmal hat es wieder funktioniert. Mhm. Dass wir auch verstehen, dass wenn wir gerne kühl schlafen, die Tür zum Schlafzimmer zumachen und da eben nicht die Heizung aufdrehen und nicht, bevor wir ins Bett gehen, abdrehen, Fenster aufmachen. Das sind ja, das sind ja schon so Themen, dass man ein bisschen mitdenken kann. Und auch in den Architekturen Grundrisse zu schaffen. Also wir machen ja gerade gemeinsam mit der TU Berlin und der Uni in Stuttgart hier in Berlin die zwei Forschungshäuser sind es, Holz, Ziegel, Lehm, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Mhm. Wir monitoren auch noch eine dritte Anlage, die den Standard der Stadt und Land, die der Bauherr von diesen Häusern sind, deswegen sind es eigentlich 3 Ergebnisse nachher. Und da haben wir sehr lange in der Forschung, und das ist auch schon Bauforschung, daran gearbeitet, einen Grundriss zu entwickeln, wo jeder Raum ein Fenster hat. Ist gar nicht so einfach. Und nur 25 Quadratmeter war so die Größe, die wir uns vorgenommen hatten pro Person. Also relativ kompakte Grundrisse, die aber alle erstmal ein Fenster haben, um Licht und Luft in den Raum zu lassen. Und deswegen ist einfach Bauen und Low-Tech eine wahnsinnig architektonische Aufgabe, weil es viel mit dem Grundriss und dem Schnitt von Gebäuden zu tun hat. Mhm. Also auch Raumhöhen. Und wo sitzen Fenster? Wie kriege ich auch in einem kleinen Raum mit einem kleinen Fenster eine gute Belichtung
rein? Ja. Spiegel.
Ja.
Ich kenne mich aus, weil ich habe auch noch ein Fenster bei meiner Küche. Und es gilt ja natürlich auch als Komfort und Luxus, große, weite Fenster zu haben und einen weiten Ausblick und so weiter. Also braucht man da im Endeffekt so ein anderes Framing. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wie wenig ist genug. Du sprichst von Suffizienz und Reduktion als Gestaltungsprinzipien. In der letzten Episode übrigens, wir waren hier im Podcast, die Heinz Architektur Award Gewinner. Du bist in der Jury für den nächsten. Ja. Und im letzten hat das Projekt Suffizienzhaus U10 gewonnen. Mhm. Und zu Gast waren hier im Podcast der Bauherrnvertreter und der Architekt. Und die beiden haben gesagt, Verzicht sei in ihrem Entwurf ein Gewinn. Und haben dann Sachen aufgezählt, die für einige wahrscheinlich furchtbar sind. Kein Aufzug oder die Treppe ist nicht integriert ins Haus, sondern eine Außentreppe. Also es gibt keine Treppe in diesem Haus. Siehst du das auch so, wenn die Leitfrage eben ist, wie wenig ist genug, dass es gar nicht um Verzicht geht, sondern ein Gewinn durch Reduktion?
Absolut. Und das ist jetzt auch bei den Projekten bei Gebäudetyp E, haben wir das immer wieder festgestellt. Sobald irgendetwas ein Mindeststandard ist, ist es immer mit Minderwertigkeit konnotiert. Also wir sehen schon das Weglassen immer so als Verlust. Und dabei kann es ein Wahnsinnsgewinn sein. Und wir haben die Schule in Weimar zum Beispiel mit der Montagsstiftung gemacht. Und dort war ja auch so der Leitgedanke, da haben wir nämlich die Treppen auch nach außen gelegt. Und die SchülerInnen müssen jetzt nach draußen gehen, wenn sie Mittagessen gehen zum Beispiel. Die müssen auch durch die Natur gehen, in ein anderes Haus. Und ja, da war schon die Frage, ist es zumutbar? Und was sehr, sehr gut war bei diesem Open-Source-Gedanken und auch Open-Source-Wettbewerb, also wir hatten keinen Architektenwettbewerb, sondern wir haben zusammen am Tisch gesessen und es gab keinen Entwurf vom Architekten, sondern es gab erstmal ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Bauen wir eine große Maschine als Schule, bauen wir einzelne Gebäude? Und dann wurde immer aus jeder Disziplin abgewogen, was ist für mich die Konsequenz? Also wenn ich jetzt ein großes Haus baue mit ganz unterschiedlichen Nutzungen unter einem Dach, dann gibt es vielleicht ein Grundklima und es gibt Haus in Haus, aber irgendwo brauche ich vielleicht schon mehr Technik. Wenn ich mehrere Häuser mache, brauche ich mehr Aufzüge. Das sind ja ganz entscheidende Themen. Und aus diesem ganzheitlichen interdisziplinären Prozess, auch unter anderem sehr wesentlich von der Pädagogik geführt, durch die Montagsstiftung, aber auch durch die LehrerInnen, die dort in Weimar unterrichten, mit der Jena-Plan-Schule und dem Jena-Plan-Konzept, sind dann schon besondere Schulwelten entstanden. Mhm. Und die sind sicherlich weit weg von den Standards, die wir heute in Schulen haben. Es ist eine tolle Schule geworden. Mhm. Und deswegen, dass wir, wenn wir Mindestschallschutz sagen, uns auch daran erinnern, dass es ein guter Schallschutz in Deutschland ist, der damit zusammenhängt, wenn das Haus ordentlich umgesetzt ist. Das sollten wir nicht als Abwertung eines Gebäudes verstehen. Oder auch, dass wenn ein Treppenhaus nicht geheizt ist im mehrgeschossigen Wohnungsbau, dann sollten wir nicht sagen, es ist ein schlechtes Haus. Oder wenn die Wohnung kleiner ist als eine große Wohnung, kann sie trotzdem einen besseren Grundriss haben. Das sind so Themen, wo wir haben aufgehört, über Qualität zu sprechen. Wir reden immer über, eine große Wohnung ist eine gute Wohnung. Große Fenster sind Luxus versus kleinen Fenstern. Wenige Kilowattstunden bezogen auf eine Solltemperatur ist ein hochwertigeres Haus, als wenn ich vielleicht 20 Grad in meiner Wohnung habe, aber schöne hohe Decken. Oder also wir versuchen immer über dieses auf Quadratmeter runterbrechen oder eben auf Temperaturen, so Bewertungen in Gebäude zu bringen. Aber wir sagen gar nicht mehr, aber ich bin in einem super Stadtteil und ich habe hohe Decken und ich habe schöne Holztüren und ich habe einen tollen Boden und ich habe eine qualitätvolle Wand. Das ist kein, ich habe so das Gefühl, das ist in unseren Gebäudebetrachtungen irgendwie raus. Mhm. Oder ich habe einen Raum ohne Gipskarton. Das wäre ja auch vielleicht eine Qualität. Aber wir sehen, dass Abhangdecken sind so selbstverständlich geworden. Das ist gar kein, das sehen wir nicht als mindere Qualität, dass wir 80 Zentimeter und mehr nochmal abhängen und darunter laufen ganz viele Kabel. Da könnte man auch sagen, dann haben wir versagt in der Planung, wenn wir so Schattenräume brauchen, wo man die Technik nicht sieht und wo man auch nicht reingucken will manchmal, weil so ein Durcheinander herrscht.
Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn man jetzt, sag ich mal, gute, robuste Gebäude aus den 60er Jahren hat, und die Technik hat sich seitdem ja total krass verändert. Dann konnten die Architekten oder die Planer das ja nicht vorhersagen. Und deswegen wird dann überall plötzlich irgendwas abgehangen, abgekoffert, Schächte gebaut, weil das sind ja irre Durchmesser von den ganzen Kabeln. Ich muss gerade ans Deutsche Krebsforschungszentrum denken, das seit den 60er Jahren existiert und die dann Also gerade so ein Haus braucht so wahnsinnig viel Technik.
Ja, aber gerade auch Forschungsgebäude. Und da fängt ja die Robustheit an. Was sind vertikale und horizontale Trassen? Und da kann ich schon sehr viel Robustheit allein durch die Lage der Schächte, durch die Wahl der Typologie, also der Grundrisstypologie, kann ich eine gewisse Robustheit und auch Raumhöhe mit einbringen. Und an Raumhöhe zu sparen, ist meiner Meinung nach immer am falschen Ende gespart. Mhm. Weil das, auch wenn wir über natürliche Lüftungsstrategien reden, ist ein hoher Raum einfach, hat einen relativ guten Luftpuffer. Und das sind so Themen, und es ist für die Belichtung besser. Und es ist auch meistens schöner an der Stelle.
Ja. Würdest du auch sagen, klimatische Schwankungen gehören einfach dazu, die akzeptiert man? Man kann ja auch sagen, es sollen überall immer 18 Grad sein, aber dass man das mal akzeptiert, dann ist es hier mal kälter und da mal wärmer und das muss nicht immer alles so kontrolliert sein, sondern ein bisschen wie so klimatische Natur ins Haus lassen.
Also ich denke schon, weil es ist auch nicht für jeden Menschen gleich. Also gerade das, ja, das Temperaturempfinden ist auch nicht für alle gleich. Und ich habe mal bei einem Vortrag von einem Kollegen gehört, ich weiß gar nicht mehr richtig, woher kam, ich glaube aus Ungarn, der hat dann gesagt, da ging es aber um Akustik, der hat dann gesagt, wenn du morgens beim Aufwachen schon gesagt bekommst, du siehst aber heute neutral aus, ist es ja auch nicht positiv. Und das fand ich total gut.
Ich fände das gar nicht.
Ja, aber der Begriff neutrales Raumklima, der ist irgendwie auch nicht besonders attraktiv, finde ich, sondern der passt so für keinen richtig. Und deswegen auch, wir haben das ja auch am Institut umgebaut mit einer Wandheizung und Kühlung und ich beobachte das ganz, ganz gut, dass es eben Mitarbeitende gibt, die sitzen eher an der warmen Wand und es gibt welche, die sitzen mitten im Raum und es gibt diejenigen, die setzen sich dann im Sommer, im Winter, wenn die Sonne scheint, in die Küche, weil da am schönsten im Süden mittags die Sonne scheint und arbeiten da auch. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir so eine gute Raumstruktur bieten und Menschen auch sich dahin setzen können, wo sie gerne sind. Und das hat schon auch was mit dem Klima zu tun. Deswegen, das Schwierigste, was ich finde, ist zu sagen, wir machen das jetzt und stellen das genau richtig ein und dann passt es für alle. Das wird nie für alle passen. Und deswegen finde ich das total legitim, unterschiedliche Klimate zu schaffen. Und das Absenken von Temperaturen ist schon ein wesentlicher Punkt in der Energieeffizienzfrage.
Ja. Du arbeitest ja seit 2013 im Ingenieurbüro Hausladen und seit 2018 bist du in der Geschäftsleitung. Das Büro ist seit 35 Jahren für integrale Konzepte bekannt oder steht dafür. Wie verändert sich die Architektur, wenn die technische Expertise von Anfang an mit dabei ist? Wir hatten das ja eben schon, dass die Architekten irgendwie das gerne weggeben und sagen, hier, die TGA macht das ja. Ja, wo entstehen in der Zusammenarbeit die produktivsten Spannungen und wo Missverständnisse?
Also es gibt ja leider immer noch Bauvorhaben, wo dann Bauphysik und Haustechnik erst später beauftragt wird. Und das merken wir, dass dann nochmal ein gewisser Frust auch entsteht, weil dann oft natürlich gesagt wird, das passt so noch nicht oder das müssen wir noch ändern.
Ist das die Regel oder, weil du sagtest, auch immer noch? Also es ist die Regel, ist eher, dass man direkt am Anfang mit dabei ist.
Also wir haben das Glück, in so Projekten dabei zu sein. Das ist natürlich, dafür steht auch das Büro, deswegen kann ich das gar nicht so sagen, ob das immer so schon ist. Also wir selber steigen eigentlich immer nur dann in Projekte ein, wenn es so ist. Deswegen kommen wahrscheinlich auch viele Anfragen dazu zu uns, auch so Phase Null. Und das, was das Büro ja vielleicht ausmacht oder was sicherlich wichtig ist, ist, dass wir die Bauphysik genauso stark machen wie die TGA. Also wir machen ja beides oder sogar noch die Energieversorgungsstrategien auch, diesen Dreiklang, weil eigentlich geht es erst darum, die Leistung und das Talent des Hauses mal zu besprechen. Und das ist die Architektur und die Bauphysik. Die sind da ganz wichtig und die Konstruktion natürlich. Also habe ich Speichermassen, habe ich keine oder weniger Speichermassen, Fensterflächenanteile. Und es geht ja auch nicht darum zu sagen, ich verbiete jetzt mal ein großes Fenster zu machen. Aber die Frage ist, was passiert dann in dem Raum dahinter? Mhm. Und lässt man das zu oder lässt man das nicht zu? Und dass die Temperaturen eher mal schwanken. Und es geht ja wirklich darum, dass man bewusst Entscheidungen trifft. Und das kann man nur gemeinsam am Anfang. Das ist am Ende oder das ist dann und auch mal überschlägig schon rechnet, was ist da für eine Heizlast? Ich kann nicht erst am Ende der oder kurz vor der Eingabeplanung die Heizlast rechnen, nach Hawaii schulde ich sie dann, aber dann bin ich vorher schon davon ausgegangen, dass ich überall eine Heizung brauche. Mhm. Also wenn wir wirklich anders planen wollen und anders Häuser entwickeln wollen, dann müssen wir am Anfang gemeinsam darüber reden. Und ich kann nur sagen, ich habe ganz selten Architekturbüros kennengelernt, die gesagt haben, wenn wir gesagt haben, also der Schacht, so wie er jetzt vorgesehen ist, zwischen Treppe und Aufzug mit ganz wenig Ausfädelung nach vorne, der sitzt ja nicht so gut, könnten wir da mal den Kern so und so umstrukturieren. Kenne ich wenige Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, also das geht wirklich nicht, dass du jetzt hier noch über unsere Architektur mitbestimmst, sondern es ist immer dankend angenommen worden und geprüft worden und das gemeinsame Arbeiten ist schon wichtig. Ich merke aber auch, jetzt bin ich natürlich Architektin und kann das auch ganz gut kommunizieren mit Kolleginnen und Kollegen, und da gibt es schon auch Unterschiede in dem, wie man es gelernt hat. Also gerade die Versorgungstechnik ist ein Studienfach, das relativ wenig, oder da gibt es kein Fach, das Grundlagen des Entwerfens heißt. Da gibt es so nicht wie bei der Architektur, wo jeder in Deutschland, der Architektur studiert, hat eigentlich technische Gebäudeausrüstung und Bauphysik in irgendeiner Art und Weise hören müssen. Das ist bei den anderen Studienfächern nicht so. Mhm. Und deswegen fehlt auch ein gemeinsames Verständnis oft dafür, und dadurch entsteht viel Konflikt.
Also gehört das eigentlich in die Lehre?
Ich finde schon, dass man auch diese, es gibt natürlich auch viele in der Versorgungstechnik und im Maschinenbau, die nie in den Planungsprozess integriert werden oder wollen, integriert werden wollen, sondern in die Industrie gehen und dann eben auch in die Produktentwicklung oder in den Vertrieb. Aber trotzdem so ein bisschen Gespür dafür, wo man Architekten auch ganz empfindlich auf den Fuß tritt, wäre schon gut, weil das, den Puffer, den machen jetzt eigentlich so die Kolleginnen und Kollegen Architekten bei uns im Büro. Da sind wir schon der Puffer und lernen so gegenseitig auch unsere, ja, auch limitierende Faktoren und auch rote Linien, wo man sagt, das kannst du jetzt nicht vorschlagen. Das passiert schon ab und zu im Büro, dass ich sage, wenn du das jetzt vorschlägst dem Architekturbüro, dann ist die Tür zu. Und das ist so ein kulturelles Thema, Planungskultur.
Ja. Ja, irgendwie denkt man immer, die andere Seite hat ein komplett anderes Mindset im Kopf. Interessant finde ich aber auch, dass es nicht auch so gelesen wird, die TGA versucht hier unser Gebäude möglich zu machen. Ne?
Also, nee, weil das ist auch auf der Architekturseite oft nicht so.
Ja.
Sondern das wird schon mal direkt. Also ich finde, ich kann über den Witz nicht lachen, kennst du einen guten TGA-Planer, also nicht wegen dem eigenen Büro, aber es gibt auch Architekturbüros, die an diesen Konflikten nicht unbeteiligt sind. Das muss man auch ehrlicherweise sagen.
Ja.
Und es geht auch immer um Respekt und Wertschätzung gegenseitig. Und irgendwie, muss ich sagen, ist die Tragwerksplanung da immer in der besseren Position als die TGA. Vielleicht, weil es per se aus dem Studium heraus schon mehr mit dem Bauen zu tun hat. Ich weiß
man
es
lernt
nicht.
Es halt auch, ne? Also Baukonstruktion gehört ja fest dazu. Ne?
Genau.
Also
ja.
Und Statik ja auch.
Ja.
TGA natürlich im Prinzip auch.
Aber
ein
dieses
bisschen.
Integrale an der TGA oder dieses sich auch, das ist sehr zäh, so mal zu sagen.
Interessant eigentlich.
Ich sitze am Tisch als TGA-Planer, auch um sie wegzudiskutieren. Das ist schon, natürlich, da ist auch ein Druck dahinter. Das ist auch etwas, was wir jetzt immer wieder bei den einfach Bauen-Projekten und Gebäudetyp E sehen. Wenn wir sind als TGA-Planende sehr wichtig, wenn wir diskutieren wollten, wie viel Technik brauchen wir.
Mhm.
Und am Ende ist der Erfolg, dass es vielleicht keine mehr braucht oder sehr wenig. Dann sinkt natürlich auch das Honorar.
Ja, man schafft sich selbst ab, ne?
Also ja, aber der Input ist wahnsinnig hoch. Und man muss es umso besser können, um es wegzulassen. Das ist vielleicht auch so das Problem. Und jeder will eine Daseinsberechtigung haben am Tisch.
Ja, klar.
Und wenn dann einer da sitzt und sagt, mach mal an deinem Haus das und das und das besser und wir rechnen das in der Bauphysik nochmal nach und eigentlich brauchen wir es nicht, dann ist ja auch die Frage, wieso sitze ich am Tisch? Und das ist sicherlich auch, und ein Tragwerk braucht man immer.
Ja.
Also halten muss das Haus immer.
Ja.
Und ob es ein bisschen wärmer oder kälter wird, ist irgendwie vielleicht manchmal nicht so wichtig. Weiß es nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht auch so ein jahrzehntelang aufgebautes Dilemma.
Ja. Ich meine, es braucht ja auch Expertise, TGA wegzulassen offensichtlich, und das ist dann eine Beratungsleistung. Also müsste man sozusagen wiederum in der Honorarordnung Dinge justieren. Ne? Und das ist ja generell auch im Architekturberuf, also selbst bei den klassischen Planungsbüros so, dass wenn die ihr Volumen reduzieren, verdienen sie auch weniger. Das muss geändert werden.
Die Metrik ist an der Stelle, die ist für manche Typologien sehr gut und da passt sie auch. Also im Forschungsbau, da passt sie sehr gut, weil das einfach auch für alle sehr aufwendig ist und viel Technik da natürlich auch eingebaut werden muss, die dann auch honoriert wird. Und es ist ja nicht so, dass Low-Tech auch No-Tech ist, sondern es geht ja immer darum, dass eben Gebäude und Technik gut miteinander funktionieren und eben aber nicht, dass man sagt, das ist immer auf das maximale Optimum ausgelegt, sondern so auf ein robustes Optimum. Und da geht man halbes Grad oder zwei Grad oder wie auch immer rauf und runter. Aber es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, wir lassen es erstmal per se alles weg, egal wie das Gebäude aussieht, sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Und da geht es eben auch darum, dass wir die Instrumente richtig einsetzen. Und wenn ich das sehe, dass wir immer noch statisch Gebäude rechnen bei Minusgraden, die alle 11 Jahre vorkommen, oder wie sich diese Temperaturen zusammensetzen in der Norm, dann, und wir haben aber auf der anderen Seite die dynamischen Simulationsmodelle, die extrem, das ist kein Rocket Science mehr und das ist auch, die sind etabliert. Und wir haben sie trotzdem immer noch als besondere Leistungen. Und wir müssen dann sagen, ach, wir würden es gern simulieren. Dann wird gesagt, warum und was kostet es? Und am Ende sind dann alle froh, wenn man es gemacht hat, weil man dann wieder Investitionskosten sparen kann. Also es bringt ja nichts zu sagen, ich simuliere jetzt das, was ich sowieso denke, was in dem Haus passiert, sondern es hilft dann, wenn ich es relativ früh einsetze, um eben so Korridore von Konzepten abwägen zu können. Und dann macht die Simulation wirklich sehr viel Sinn. Und auch für die Diskussion, weil dann sind Zahlen auf dem Tisch und keine Vermutung.
Ja, die Simulation findet im Digitalmodell statt?
Ja.
Ja, also BIM orientiert auch.
Ja, so ganz integriert ist es noch nicht. Das macht mich immer so ein bisschen wahnsinnig im Büro, dass wenn wir TGA-Bauphysik planen, wir bauen auch gerne mal 3-mal, 4-mal das Haus in unterschiedlichen Programmen.
Das ist der Stand der Dinge.
Schon,
ja. Und seit einigen Jahren schon, also die Entwicklung ist da schreitet langsam voran. Aber also
ich habe auch das Gefühl, dass BIM irgendwie nicht mehr so die Rolle spielt wie noch vor 5 Jahren vielleicht.
Interessant. Ja, meinst du, es geht wieder zurück sozusagen?
Ja, in dem, wie es gedacht war vielleicht, dass man eben diese ganzen Charaktere, oder es ist schon normaler geworden, aber am
Für
Ende
die großen
vom Tag,
Büros, glaube
ja,
ich, immer.
Schon.
Die kleinen, glaube ich, nicht. Oder die mittleren auch nicht.
Aber am Ende ist es das 3D-Zeichnen oder das 3D-Entwickeln, was schon sehr professionell mittlerweile ist. Ob man dem jetzt alle Merkmale gibt und mit diesen umfangreichen Bibliotheken arbeitet, die dann auch nachher für den Unterhalt der Gebäude da sind, da habe ich das Gefühl, es geht doch mehr um diese Schnittstelle des 3D-Zeichnens am Ende. Und da ist schon sehr viel passiert.
Also da lohnt es sich auch nochmal einen Blick drauf zu werfen.
Ja, und man denkt immer, dass genau jetzt auch mit der KI die Diskussion, die natürlich gerade sehr groß ist, und dann war es die BIM-Diskussion, die sehr groß ist, und dann war es früher CAD-Zeichnen. Wahrscheinlich bleiben das Instrumente und auch KI. Wir werden das nicht aufhalten können, da bin ich fest von überzeugt, aber wir werden in unserem Urteilsvermögen sehr präzise werden müssen, um das, was die KI uns vorlegt, gut abwägen zu können, gut einschätzen zu können, auch auf Plausibilität prüfen zu können.
Ja.
Ist es plausibel, was da aus dem Computer kommt? Und wahrscheinlich ist das viel wesentlicher, dass wir, und ich frage mich immer noch, woher kriegen wir die Erkenntnis, dass wir gut urteilen können über das, was vorgelegt wird, und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen aus den vielen Möglichkeiten. Wahrscheinlich werden die Möglichkeiten noch mehr als heute, die sich aus KI viel schneller generieren. Und man sieht es ja schon an den Studierendenarbeiten. Ich habe letztens mal gefragt, haben Sie das jetzt so gerendert klassisch oder aus KI? Und die waren alle Bilder aus KI, und es gab eben bessere und schlechtere. Und da muss man dann schon lernen, finde ich, im Urteilsvermögen, was setze ich auf den Plan und was setze ich nicht auf den Plan und welche Fassaden passen auch zu den Grundrissen, die daneben hängen. Und da braucht es schon ein geschultes Auge dann. So.
Hier sind ja 5 Fenster und im Grundriss nur 4. Haben Sie ist Ihnen das aufgefallen, oder?
Die das, KI noch, so das ist ja noch ein verzeihbarer Fehler. Aber wenn die Eingangstür ganz am anderen Ende liegt oder so, dann wird es schon schwierig. Wenn Bild und Grundriss gar nicht mehr zusammenpassen, dann wird es schwierig. Aber es muss, also darum wird es schon gehen, da die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Ich meine, die Skepsis war wahrscheinlich ähnlich, als CAD aufkam. Also weil ich habe damals noch gelernt, dass es ganz ungut ist, am Computer zu entwerfen, weil die Linie so präzise ist direkt. Das ist nicht gut.
Ja, und der Maßstab. Man verliert den Blick für den Maßstab, weil das ranscrollen und wegscrollen. Aber
ich muss sagen, meine besten Entwürfe sind am Computer entstanden. Also ich meine, ich habe da einfach, ich bin jetzt auch nicht praktizierende Architektin geworden, vielleicht deswegen, aber weißt du, ich meine nur, also die Skepsis. Ja. Aber man muss natürlich.
Die denkende Hand ist schon auch immer noch ein Wert. Mhm. Ich finde beides wichtig. Ich finde schon eine Arbeitserleichterung, dass wir heute aus der Skizze schneller dann auch in den Maßstab kommen und dann auch Abstände haben. Aber das räumliche Denken wird der Computer uns wirklich nicht abnehmen können. Und was mich so wahnsinnig macht, ist, wenn dann in so Wettbewerben oder bei den Studierenden man immer mit diesen 3D-Modellen aus Perspektiven in diese Häuser reinfährt, die es so nicht gibt. Wir fahren nie durch die Bodenplatte, kommen wir in ein Haus rein. Und das ist mir dann manchmal ein bisschen zu virtuos, was dann da vor meinen Augen passiert. Und dass das dann oft so verzerrt ist. Also dieses Gefühl für Proportionen, das ist schon wichtig, glaube ich, dass man das auch in der Relation vor sich mal liegen hatte auf dem Blatt Papier und so ein Gespür dafür bekommt und dass man ist auch nicht immer schneller mit dem Computer. Nee. Das manchmal ist schon schneller, ein Transparent drüber zu legen. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr oldschool, aber wir sollten das eine können und das andere aber nicht lassen. Ja. Also das ist schon wichtig, dass wir am Anfang, und so machen wir es auch in Braunschweig, schon noch Proportionen und auch das Modell aus der mit dem Cutter geschnitten lernen und nicht alles in Schablonen aus dem Laser. Das ist ja genauso was völlig anderes auch, dass man dann so eine Datei zeichnet und dann sagt, MDF-Platte ist so groß und da kriege ich maximal so viele Teile rausgeschnitten. Ist ja ein ganz anderes Modell bauen als früher, wo man so einen Rest Graupappe hatte nachts und dann überlegt hat, ach, ich mache die Wand mal so. Und dann hat man so drauf geschaut und hat gedacht, ist auch nicht so schlecht. Also dieser Moment im Modellbau, Raum zu verstehen und das dann zu prüfen, der geht ja so ein bisschen verloren, wenn wir das alles nur noch am Computer und dann lasern und dann schablonenartig zusammensetzen und dann sprühen. Und dann sind es ja ganz perfekte Modelle, wo man auch in der Korrektur gar nicht mehr irgendwie eine Wand rausmacht und sagt, haben Sie mal überlegt, ob das besser ist. Man kann es gar nicht mehr, weil die so, oder manchmal sind die auch 3D gedruckt, dann kann man es gar nicht mehr ändern. Also dann ist es so gegossen.
Ja. In Stein gemeißelt,
gegossen. Aber aus Kunststoff zusammengefügt. So.
Ja, genau. Ja, wirklich interessant. Auch der menschliche Maßstab geht da natürlich vielleicht ein bisschen verloren, wenn man einfach auch fantastische KI-Bilder produziert. Es geht halt schnell und man muss gar nicht selber Hand anlegen.
Ja, wir hatten da letztens, hatte ich wirklich eine schwierige Situation an der Uni. Da ging es übergeordnete Ebene, hatte das Präsidium eingeladen und da ging es um auch so Ökosystem Universität und dann wurde am Ende gesagt, wir haben hier mal schnell ein Bild generiert, wie unser Campus in Zukunft aussehen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gibt es eine Fakultät Architektur, Bauen, Umwelt. Und warum setzen wir uns jetzt dahin und sagen, wir haben mal schnell ein Bild generiert? Damit tritt man schon ein bisschen eine ganze Fakultät gegen das Schienbein. Ja. Die sich wirklich Gedanken macht, da fuhr dann auch so ein ICE mitten durch den Campus in Braunschweig auf einmal und das waren ganz gläserne Häuser und da waren Riesenbäume auf dem Dach und es passte alles überhaupt nicht zusammen. Und dann denkt man sich, jetzt habt ihr doch eine eigentlich ganz gut renommierte Fakultät dafür und warum müssen wir jetzt hier mit in der ProfessorInnenrunde, da sitzt ja dann alle Fakultäten da, und alle werden wichtig genommen, aber uns kann man auf Knopfdruck irgendwie ausspucken aus dem Computer. Das hat mich total nachdenklich gemacht. Ich habe das dann auch gesagt. Dann wurde das auch gesagt, ja, Freunde, das ist nur ganz so ein schnelles Bild mal von so einer Idee. dann habe ich mir gedacht, es ist schon wichtig, dass wir auch über die schnellen Bilder, das ist so wie die erste Zahl bei einem Bauprojekt, das scheut man auch immer zu sagen, was kostet das denn? Weil das bleibt einfach. Das sind, und so auch der Wert eines Bildes und der Wert eines Gedankens über Raum und Qualität, der wird so ein bisschen nivelliert.
Ja, und da haben wir wieder die Relevanzthematik, die diesen Beruf leider auch begleitet. Immer so einen latenten Verteidigungsmodus. So, das schnelle Bild ist nicht gut, nein. Wichtig ist, dass wir da ganz in Ruhe drüber arbeiten, was natürlich auch stimmt. Aber wenn es von anderen nicht erkannt wird, von außen, haben wir ein Problem. Dann müssen wir irgendwie anders kommunizieren.
Und wann reden wir auch über das Thema, was ist schön? Was ist schön und was sind gute Orte? Das kann man vielleicht gar nicht der KI sagen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht muss man mal sagen, generiere mir einen guten Wohnort. Dann könnte man mal schauen, was da rauskommt.
Ja, und man könnte auch das Ganze entwaffnen, indem man dieses Bild mal kurz mit den richtigen Fragen einfach demontiert. Ja. Ist also das ein guter Ort, wenn der ICE durchfährt? Ist das ein guter Ort, wenn so? Also ich glaube, da kann man noch mal.
Ich denke, das ist wirklich wichtig. Und deswegen, ich habe keine Angst davor und sehe es wirklich als Instrument. Und es wird uns nicht abschaffen, sondern es, im Gegenteil, es wird die Kompetenz, die wir brauchen im Bauen, stärken. Also das, weil wir müssen ja auch diese Bilder müssen halten vom Tragwerk, auch die müssen warm und kalt werden und auch die brauchen Qualitäten in der Umsetzung im baukonstruktiven Detail. Also ich habe da jetzt noch nicht so richtig Angst davor. Und das, so sehe ich BIM auch weiterhin und so habe ich auch CAD-Zeichnen immer gesehen, das kann uns dazu führen, dass wir mehr Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, nachher eine sehr gute Lösung zu finden.
Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, die Angst ist auch nicht nötig.
Aber vorhanden. Also wird sehr viel diskutiert. Auch gerade natürlich in der Lehre, in der Wissenschaft ist es schon nochmal was anderes. Wenn jetzt aus allen geschriebenen Papern dieser Welt auf einmal neue Paper vom Computer geschrieben werden, wie wollen wir das prüfen am Ende vom Tag.
Ja, und was natürlich auch bedrohlich ist, ist, wenn die Industrie sozusagen Druck aufbaut und auf die Idee kommt, zu sagen, wir können das auch so regeln, wir haben schnelle Lösungen parat. Da ist man in Deutschland, glaube ich, sehr empfänglich für und schafft dabei gerne auch mal ein bisschen baukulturellen Anspruch ab. Da, glaube ich, müssen wir auch nochmal hingucken und aufpassen.
Das ist ja tatsächlich auch eine große Diskussion in unseren Kammern aktuell. Die Frage, was ist eigentlich, ich glaube, du machst da auch gerade was zu, was ist der Wettbewerb, was ist der Wert des Wettbewerbs? Und ich war letztens schon etwas irritiert. Und das ist aber, das kann man auch nicht so generalisieren. Da war ich auf einer Veranstaltung und dann erzählte mir jemand von einem großen deutschen GÜ, dass sie jetzt 6 Wochen an der Schule gearbeitet haben und jetzt nochmal ins Büro muss, um die letzte Kalkulation zu machen, weil sie es morgen abgeben. Und dann habe ich gesagt, ah ja, und mit welchem Architekten haben Sie das geplant? Und dann hat er gesagt, dafür brauchen wir keinen mehr, machen wir alles in-house, auch TGA Bauphysik, das brauchen wir alles nicht mehr. Und dann wird es einem schon heiß und kalt natürlich, wenn man aus einem Planungsbüro oder hinter einem Planungsbüro auch steht und auch hinter diesem Prozess, der damit zusammenhängt und das ist schon ein Thema, denke ich. Wie entstehen eigentlich Häuser und an welcher Stelle ist auch, wo ist der Wert der Planung, des gemeinsamen Planens unterschiedlicher Disziplinen, die auch unterschiedlich verantworten und nicht nur in einem Unternehmen eine Zahl generieren müssen. Also schon was anderes, denke ich.
Wie kommen die denn darauf zu sagen, wir machen alles in-house? Haben die Angestellte, TGAler und echte?
Ja, okay. Das sind halt große Unternehmen, die Projektentwicklung inklusive Planung, Fertigstellung, alles unter einem Dach leisten können.
Ja, auch wenn sie nicht die Architekten unter einem Dach selber haben und die dann beauftragen, weiß ich auch von Architektinnen und Architekten, dass die Zusammenarbeit unangenehm ist.
Ja, aber es kann auch gut gehen. Also wir haben auch tolle Werkstattverfahren in solchen Themen gehabt. Also da gibt es ein aus meiner Sicht sehr gutes, gelungenes Beispiel. Das war Hochtief gemeinsam mit Steidler Architekten in München. Das Munich Urban Collab haben wir so gemacht. Oder ich weiß auch, dass so ein Konstrukt, das Volkstheater in München, glaube ich, entstanden ist. Wir sind auch selber gerade in einem Prozess mit Reisch und Florian Nagler, wo ich sagen muss, das sind sehr intensive Runden. Das ist halt die Frage, inwiefern man das alles so leisten kann, da in so vorher schon so viel zu entwerfen, zu entwickeln, ohne dass man weiß, ja nicht, kommt es nachher oder kommt es nicht. Also ich denke schon, dass da auch Potenzial drin ist, aber ist die Frage, wie weit geht man dann innerhalb eines Konzerns oder doch mit guten Partnern, die sich auch gut kennen, dann das nur zu leiten, auch den Prozess und eben auch diese wirtschaftliche Variante dahinter zu haben und das auch einzuspielen in den Prozess. Mhm. Aber es ist schon aufwendig natürlich. Ja. Und diese Zwischenpräsentation finde ich auch wichtig in diesen Werkstattverfahren und dass da dann auch trotzdem noch eine Jury ist, die dann auch wirklich über Architektur spricht und das nicht nur ein indikatives Angebot nachher die Entscheidung treffen kann.
Ja, super Einblick, den du jetzt gegeben hast. Wir haben das Skript komplett verlassen, das macht aber gar nichts.
Es tut mir leid. Aber nee, es war ein schönes Gespräch.
Interessanter geworden, würde ich sagen. Aber lass mich noch wenigstens erwähnen, du hast noch einen anderen Preis gewonnen, nämlich du bist Mitglied im BDA, im Landesdenkmalrat Berlin und im Beirat der Hafen City Hamburg und engagierst dich für den Erhalt der Baukultur. Und dafür hast du 2019 den Kulturpreis der Ingrid-zu-Solms-Stiftung erhalten. Und das ist natürlich auch total, du bist so eine preisgekrönte Person hier in diesem Podcast, das ist schön. Und du bist Jury.
Und ich bin Jury, auch das. Ja, ach, ich mache das einfach gerne, was ich mache. Und natürlich, ich habe jetzt auch noch den ULI Award ganz frisch bekommen und das freut einen.
Gratuliere.
Wenn das, danke, das freut einen einfach an der Stelle. Oder auch mich freut jede Anfrage für einen Vortrag und auch für eine Jury, eine Architekturjury, Wettbewerbsjury oder eben Architekturpreisjury, weil ich finde, wenn man etwas gerne macht, dann macht man das ja auch mit Freude und wenn das da noch Anerkennung findet, ist es noch schöner.
Ja.
Und das ist auch, ich würde es auch jederzeit wieder studieren und das sage ich auch den Studierenden, Architektur zu studieren, das ist nicht etwas, das man lernt und dann wendet man das 40 Jahre im Berufsleben an und natürlich lernen andere Disziplinen auch immer wieder dazu, aber das Bauen ist so spannend und so vielfältig und der Beruf, der lässt so viele Möglichkeiten offen. Schau mal, dein Lebensweg, mein Lebensweg, ganz klassische Wettbewerbsarchitektur-Lebenswege. Alles spannend und immer wieder komplexe Aufgaben gemeinsam zu lösen. Und es gibt ja wirklich nichts, für mich nichts Schöneres, als nachher in ein Haus zu gehen. Und es sieht wirklich so aus. Und das sind die wirklich, der Luftauslass sitzt da, wo ich mal überlegt habe, dass das sinnhaft ist. Und Menschen gehen gerne rein. Oder auch bei der Schule in Weimar war dann vor kurzem Symposium hier in Berlin im DATS vom BDA und der Montagsstiftung und dann war das wirklich so schön, die SchülerInnen zu hören, die dann gesagt haben, wir haben die schönste Schule, Frau Entres. Oh. Und ich meine, das ist wirklich ein Riesenkompliment, ja. Weil gerade so ein Prozess, auch was anders zu machen, Dinge zu hinterfragen und dann kriegt man so ein Kompliment, das ist wirklich richtig schön. Mhm. Oder auch der Eiermannbau, es gibt ja auch immer so Projekte, die einem besonders am Herzen liegen und den Eiermannbau machen zu dürfen, damals für die IBA Thüringen, gemeinsam eben mit dem Team von der IBA. Das ist immer noch für mich wahnsinnig toll, auch zu sehen, dass in so einem Gebäude, das 25 Jahre nicht benutzt wurde. Ich meine, wenn dieser Eiermannbau in Berlin stehen würde oder in München, der hätte nie so lange leer gestanden. Ja. Aber das dann auch an so einem Ort, wo die Fläche gar nicht so richtig gebraucht wird, so ein Konzept mit Gewächshäusern in ein Haus zu stellen, so angenommen wird und auch irgendwie, dass das so viele kennen mittlerweile, das macht einen natürlich auch glücklich.
Da möchte ich doch gerade mal kurz auf den Podcast Morgenbau von Anne Isop verweisen. Da redest du ausführlich darüber, über dieses tolle Prinzip. Guck mal, ich habe noch zwei DIN A4 Seiten voll mit Fragen.
Wir könnten das auch noch füllen. Ja. Das ist kein Problem.
Kein Problem.
Aber wir sind ja nicht bei alles gesagt.
Ja, genau. Und wir haben nicht zum letzten Mal gesprochen. Ich werde jetzt einfach keine Fragen mehr zum Stresstest, zum deutschen Pavillon stellen. So, ganz revolutionär. Jeder hat sich danach gefragt. Wir auch schon hier im Podcast. Das ist Folge 181 im Juni war die. Da kann man nochmal nachhören.
Genau.
Genau. Und dann danke ich dir jetzt erstmal für das Interview, Elisabeth Endres.
Danke, Kerstin. Vielen Dank.
Und das war's für heute.
Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was das aktuelle Bauwendegeschehen betrifft, dann könnt ihr auf der Seite bauwende-news.de alle Infos zur Bauwende gebündelt finden, auch alle Podcast-Folgen und den Bauwende-Newsletter abonnieren, um alle aktuellen Nachrichten von Heinze direkt ins Postfach zu bekommen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architektur Funk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion, Kerstin Kuhnekart, Executive Producer, Andreas Göppel, Producer, Projektmanagement, Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing, Kerstin Kuhnekart, Design und Visual Assets, Heinze Media, Social Media Content, Claudia van Ravenstein. Im Auftrag der Heinze GmbH 2026.